philosophische Podcast.
Sinne füttern den Verstand. Mit Nikolai Woidko
und Erwin Wichmann. Wir besprechen Themen aus den Bereichen Essen, Trinken, Kochen, Genuss und Gastronomie. Heute bei uns im Studio Ute Bornhold und Edgar Wolter, die mit Spirit of Spice sich mit Gewürzen auf einer ganz besonderen Art und Weise auseinandersetzen. Ute, wie seid ihr denn zu den Gewürzen eigentlich gekommen oder sind die Gewürze zu euch gekommen?
Ja, das ist gut formuliert. Ich würde sagen, beides ist passiert. Also ich habe in meinem ersten Berufsleben pharmazeutisch-technische Assistentin gelernt. Und alle Gewürze, die wir heute haben, die hatten wir damals teilweise auch in der Apotheke, weil fast alle Gewürze sind ja auch Heilkräuter, Heilpflanzen. Und eigentlich muss ich noch ein Stück weiter vorne anfangen. Ich habe schon als Kind immer gerne gegessen. Ich habe es geliebt zu kochen, mit meiner Oma, meiner Mutter zugeguckt. Also kochen fand ich irgendwie schon immer super. Und in der Apotheke kam dann ein intensiverer Kontakt zustande mit all diesen Dingen. Beispiel jetzt mal Fenchel, ja. Da kannte ich den Fenchel dann aber nur mehr aus dem Zusammenhang gegen Bauchschmerzen zum Beispiel. Dass der Fenchel natürlich super schmeckt mit Tomate, das wusste ich dann durch diese andere Schiene, weil ich ungefähr seit ich 13, 14 bin, Kochbücher lese. Also ich koche gar nicht unbedingt danach, aber ich lese die einfach. Ich kann da auch super mental im Kopf verreisen. So, wenn man das so liest und es gibt ja so tolle Kochbücher, die dann auch so Geschichten über die Länder erzählen, über die Köche erzählen, also nicht nur Rezepte, sondern eben auch so Landesgeschichte und sowas finde ich immer ganz toll. Und leider macht ja die Apotheke heute so gut wie gar nichts mehr in dem Bereich. Ich hatte damals noch Glück, konnte eine Zeit lang in einer Apotheke arbeiten, da haben wir noch Heilkräuter nach Hildegard von Bingen gemacht, Teemischung, Salben. Ne? Heute ist ja meistens leider nur Schublade auf, Packung raus, Schublade zu. Da findet ja auf diesem naturheilkundlichen Bereich so gut wie gar nichts mehr statt. Ganz wenige gibt's vielleicht noch. Und ich wollte mich dann auch weiterentwickeln, bin in den Vertrieb gegangen, war fast 20 Jahre lang unterwegs im Betrieb Pharma und Medizintechnik und bin dann 40 geworden irgendwann und habe echt so eine Sinnkrise gekriegt, weil ich dachte, es kann doch nicht sein, dass ich irgendwie gefühlt mein halbes Leben auf der A3 stehe im Stau, ja. Und wenn ich irgendwann mal irgendwo ankomme, dann rede ich über Tagestherapiekosten und wo wir jetzt irgendwie was sparen können und wo irgendwie was günstig. Also es ging immer nur um günstiger oder um mehr Umsatz, das hat mich nicht froh gemacht. Und dann hatte ich das große Glück, dass der Edgar mich ermutigt hat und hat gesagt, mach doch das, was dir Spaß macht. Also irgendwie einen Beruf machen und immer rumjammern und nichts ändern, das finde ich total bescheuert. Hatte er natürlich recht. Und für mich war die Erkenntnis neu, dass ja das, was ich beruflich mache, auch wirklich etwas sein könnte, was ich mit Leidenschaft gerne mache. Das hatte ich bis dahin noch nicht so gedacht. Und wir haben aus dem Urlaub immer Sachen mitgebracht. Ich habe irgendwelche Mischungen gemacht, weil mir das alles nicht gut genug war, was man kaufen konnte. Und dann hat er gesagt, lass uns doch was mit Gewürzen machen oder erstmal mach du doch was mit Gewürzen. Das fand ich dann erstmal ein bisschen absurd, weil ich dachte, Pfeffer kriegt doch an jeder Ecke, der Planet hat nicht auf uns gewartet. Ja, sagte Edgar, aber sowas wie wir immer so haben und was du immer so machst, das gibt's ja nicht zu kaufen. Habe ich gesagt, ja, hast recht. Und dann habe ich mich mit der Idee angefreundet und dann haben wir bestimmt erstmal ein oder anderthalb Jahre recherchiert, wo könnten wir denn Rohware herkriegen, in welchen Mengen, in welcher Qualität. Dann braucht man plötzlich die Idee, was denn für eine Verpackung, wie soll denn die Firma heißen? Also da kommen ja plötzlich 1000 Fragen, mit denen man sich bis dahin noch gar nicht beschäftigt hat. Und dann ist das wirklich ganz langsam Stück für Stück so gewachsen. Also der Name Spirit of Spice ist zum Beispiel entstanden. Wir haben damals viele Freunde und Bekannte eingeladen zum Probeessen. Die mussten Probeessen, so mit den ersten 10 Mischungen, die wir hatten. Da mussten die auch hinterher so einen Fragebogen ausfüllen. Hat mir geschmeckt, wenn nein, warum nicht? Und war zu viel X oder zu wenig Y drin? Und nach ganz viel Alkohol hat dann jeder Vorschläge für einen Firmennamen auf den Tisch geworfen. Weil wir wollten eigentlich was Deutsches haben. Hat dann nicht so ganz geklappt. Das war irgendwie alles nicht so treffend, ein bisschen unsexy vom Namen her. Und ein befreundeter Architekt, der dann auch letztendlich unsere Halle gebaut hat, der warf irgendwann Spirit of Spice auf den Tisch. Und am nächsten Morgen mit klarem Kopf haben wir das alles angeguckt. Und das war so dann der Moment, wo wir gedacht haben, wir können das jetzt einmal wirklich versuchen. Wir machen das jetzt mal. Und wir haben dann auch im Wohnzimmer angefangen. weil ich wollte auf keinen Fall irgendwelche Fixkosten haben, auf keinen Fall irgendeine teure Miete oder irgendwie irgendwas, keine Ahnung. Ganz langsam. Und es fügte sich aber alles, weil du eben sagtest, ist es zu uns gekommen. Es ist auch irgendwie zu uns gekommen, weil es sich von Anfang an gut gefügt hat. Es war auch die Zeit damals im Fernsehen, wo nur noch gekocht wurde. Irgendwie von morgens um 9 bis nachts um 2 auf allen Kanälen wurde irgendwie gekocht. Ne? 2005 haben wir angefangen. Und es fügte sich also wirklich. Es fing an zu fließen. Das war nicht so ein Kampf gegen irgendwas, sondern das ergab sich alles so.
Und jetzt habt ihr eine schöne Halle in Willig. Ihr habt euch da hingebaut und wir waren vor ein paar Wochen da und haben uns das angeschaut. Das scheint tatsächlich alles sich gut zusammenzufügen, weil es sind ja nicht nur die Gewürze, die ihr da alle im Laufe der Jahre entwickelt habt, so die Gewürzmischung, sondern auch die Prozesse. Also ich habe noch nie so eine sauber aufgebaute Halle gesehen, wo tatsächlich gearbeitet wird, ne, wo man tatsächlich an der Struktur der Halle die Struktur der Prozesse ablesen kann, so sauber. Da war ich ganz schön beeindruckt. Aber du hast gerade eben noch was anderes gesagt. Du hast vom mentalen Verreisen gesprochen. Ne? Und Gewürze sind ja auch so ein bisschen wie ein Verreisen. Mhm. Wie helfen die Gewürze beim Verreisen?
Also Verreisen, wenn wir jetzt mal von fernen Ländern sprechen, das machen wir, seit wir selbstständig sind, nicht. Und ich war jetzt auch noch nie so ein großer Fernreisetyp irgendwie. Das hat mich nie so, also innerhalb von Europa rumfahren finde ich super, aber ich hätte jetzt gar nicht das Bedürfnis zum Beispiel nach, nicht mal nach Indien, was ja eigentlich das Mutterland der Gewürze ist. Aber wenn ich dann den Zimt und den Kardamom in der Nase habe und eine tolle Reisebeschreibung lese, dann bin ich im Kopf da, dann muss ich da gar nicht hinfahren. Also dann kann ich mir vorstellen, wie das riecht und wie sich das anhört. Man hat ja auch schon heutzutage öfters mal Berichte im Fernsehen gesehen. Und es ist einfach eine schnelle, einfache Art, mal zu verreisen.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Zumal man ja auch manchmal wirklich über Gewürze Assoziationen hat von fremden Ländern oder halt an Erinnerungen. Aber vielleicht kommen wir nochmal über den Namen Spirit of Spice zu dem. Also was macht denn den Geist aus? Was ist denn der Geist von Gewürzen?
Ich fange nochmal ein Stück vorher an. Salz, was ja per Definition kein Gewürz ist, weil es ein Mineral ist, das brauchen wir Menschen. Ja, wir schwitzen, wir verlieren Mineralstoffe, das müssen wir zuführen. Wir können ohne Gewürze überleben, die brauchen wir nicht. Aber sie bereichern uns so unfassbar. Sie sind, das soll jetzt gar nicht so esoterisch klingen, aber ein Gewürz hat für mich auch wirklich ein Gefühl, eine Funktion, wirklich ein Spirit, ein Geist, ein etwas, was etwas vermittelt, ein Gefühl, dass ich nutzen kann und was mir dann auch hilft. Ja, zum Beispiel, unabhängig davon, dass es gut schmeckt, wenn ich etwas Majoran an einen fettigen Braten mache, dann kann ich ihn besser verdauen. Also es gibt mir etwas in meinen Körper und in meine Seele, was mich einfach kulinarisch bereichert. Und es ist eine Freude beim Kochen, wenn ich Gewürze aufbreche und sie rieche. Und es ist einfach was für mich was Sinnliches. Das braucht man nicht, aber es ist eine unglaubliche Bereicherung im Alltag für mich, fürs Leben.
Ich denke auch, es hat was sehr stark Sinnliches, also mit den Farben, mit den Gerüchen, natürlich mit dem Geschmack. Es bereichert das Kochen und natürlich auch das Genießen insgesamt. Auch die Körperfunktion als Verdauung wird angeregt und so weiter, Appetit wird angeregt. Unser Freund Heiko Antoniewicz hat ein Buch geschrieben über Gewürze und hat sich Gedanken gemacht, wie kann ich ein Buch schreiben über Gewürze, weil das hat ja erstmal das Schreiben, darüber hat ja nicht unbedingt was Sinnliches direkt, also wie transportiere ich das? Und hat quasi für sich eine Lösung gefunden, indem er gesagt hat, naja, Gewürze holen Emotionen ab. Also er arbeitet dann stark, in dem Buch arbeitet er stark mit Bildern. Ja. Kommt dann auf einmal auf einen Waldspaziergang. Und das fand ich im ersten Moment, als ich das gelesen habe, total irritierend. Und ganz schnell wird es konkret. Aber da dann auch dazu kommt, naja, also eigentlich sind ja Gewürze vor allen Dingen ganz einfach zu bestimmen. Du hast gerade schon von Salz gesprochen, was eigentlich kein Gewürz ist. Aber der Rest ist ja dann erstmal Wurzeln, Rinden, Früchte.
Samen.
Samen, genau. Und du hast ganz oft natürlich diese Gerüche, die du auch in einem Wald findest, wieder. Ne? Und Da wird ja ein ganzes Spektrum von Emotionen abgedeckt, mit denen wir alle was anfangen können, was wir dann quasi auch in der Küche wieder zaubern und natürlich auch ganz viele Erinnerungen, Kindheit, wie wurde in der Kindheit gekocht, welche Erinnerungen haben wir da? Das wird ja stark mit Gewürzen abgedeckt. Aber vielleicht fangen wir noch mal einen Schritt vorher an, du bist gerade schon mal zwei Schritte zurückgegangen. Das ist ja auch mal ganz wichtig, euch hier zu haben, um einfach nochmal zu erklären, was sind denn eigentlich alles Gewürze? Vielleicht fangen wir damit an und fangen dann an, weiter zu kochen.
Also Gewürze sind per Definition immer pflanzliche Teile. Deswegen ist Salz auch kein Gewürz. Und du kannst alles nehmen. Du kannst die Wurzel nehmen, den Stängel, die Blüten, die Blätter, alles kann verarbeitet werden. Und zwar auch entweder roh zum Beispiel. Du kannst ein frisches Basilikumblatt verwenden. Und wenn du das gleiche Blatt trocknest, hat es ein komplett anderes Geruchs- und Geschmacksspektrum, obwohl es das gleiche ist. Pfeffer ist eine unfassbar faszinierende Pflanze, weil je nachdem, in welchem Reifegrad du die Pfefferbeere erntest, hast du komplett verschiedene Dinge hinterher, die komplett anders schmecken, anders riechen, anders aussehen. Aber eigentlich kannst du sagen, es sind immer pflanzliche, der Apotheker würde sagen, jetzt Drogen. In der Apotheke ist alles, was getrocknet und pflanzlich ist, ist eine Droge. Das hat jetzt gar nichts mit Rauschmitteln zu tun. Wobei natürlich auch viele Gewürze Rauschmittel sind. Also ich finde mal ein schönes Beispiel, müsste die Muskatnuss heute eine Zulassung als Lebensmittel in der EU kriegen, würde sie nicht bekommen. Keine Chance. Aber es sind immer getrocknete Pflanzenteile.
Wir sind direkt in das Gespräch über die Gewürze eingestiegen und eigentlich würde ich ganz gerne nochmal so ein kleines bisschen um das etwas weitere drumherum, bevor es tatsächlich um die Gewürze geht. Weil ihr habt auch eine besondere Art und Weise, die Struktur aufzubauen, die dann überhaupt zu den Gewürzmischungen führt. Vielleicht, Edgar, magst du ein bisschen darüber erzählen, wie ihr da vorgeht? Wie funktioniert das?
Ja, wir haben eine eigene Philosophie. Und aus dem Background von Ute, die ja raus aus dieser, ich sag mal, ökonomisch geprägten Welt in der Medizintechnik raus wollte sie das machen, was ihr Freude macht. Und was macht Freude? Nicht Kosten einzusparen, sondern die Qualität. Ne? Die besten Rohstoffe, den besten Pfeffer zu suchen. Und deswegen ist unsere Philosophie auch sehr stark geprägt von Slow Food zum Beispiel. Gut, sauber, fair. Das ist ein sehr schöner, ganzheitlicher Ansatz, den wir auch versuchen bei uns zu realisieren. Was heißt gut? Die geschmackliche Qualität von den Gewürzen, die muss super sein. Also wir suchen nicht den billigsten Pfeffer, sondern den besten Pfeffer. Und das ziehen wir halt konsequent durch. Sauber, alle Produkte, die wir einkaufen, gehen durch ein Analyselabor. Die werden also auf Pestizide oder auf andere Dinge untersucht, weil wir wissen, dass die Ware sauber ist. Und fair, natürlich ist es wichtig, wie die Lebensmittel produziert werden. Und viele Probleme, die wir auf diesem Planeten haben, kommen daher, weil wir unsere Lebensmittel ökonomisiert haben. Wir haben sie industriell in dem Maßstab hergestellt. Also massenweise wird das hergestellt. Und da kommen viele Probleme her. Und fair heißt für uns, dass die Beziehung zwischen demjenigen, der sie anbaut und der sie kauft, also wir, auf Augenhöhe ist. Und dadurch, dass wir so eine kleine Firma sind, wir sind ein Vier-Mann-Betrieb, wir haben keine Chance, irgendeinen Lieferanten einen Preis zu diktieren. Wollen wir auch gar nicht. Wir diskutieren nie über die Preise, immer nur über die Qualität. Und das ist eine faire Handelsbeziehung, wenn ein Landwirt uns Kümmel verkauft und sagt, ich brauche 30 Euro das Kilo, dann sagen wir, take it or leave it. Also wir diskutieren nicht über den Preis, haben nicht die Möglichkeiten, das ist auch nicht unsere Philosophie. Und damit hat man automatisch eine faire Handelsbeziehung, egal ob derjenige in Indien sitzt, Mittelamerika oder auch in Deutschland. Und das sind so diese drei Bausteine, die für uns wichtig sind. Und so haben wir die Firma aufgebaut. Die Firma hat zum Beispiel kein Wachstumsziel. Also die Firma ist jetzt 19 Jahre alt, genau. Und wir sind im Grunde genommen, am Anfang sind wir etwas gewachsen, aber seit mindestens 10 Jahren quasi kaum gewachsen. Also dieses Economy of Scale, was in der ganzen Wirtschaft so funktioniert, man muss immer mehr. Das funktioniert nicht, wenn ich mich im Lebensmittelbereich auf Qualität fokussiere. Also unser Ziel ist nicht 10% mehr Umsatz oder irgendwann an die Börse zu gehen oder einen Investor zu finden, der uns viel Geld zahlt, sondern die besten Gewürze in unserer Manufaktur herzustellen. That's it.
Und der geschäftliche Erfolg folgt dann darauf.
Der kommt, ja. Qualität setzt sich durch, das ist unsere Philosophie. Deswegen ist die Halle, die wir gebaut haben, zwar sehr modern mit Solarenergie, Erdwärme und so weiter. Wir nutzen auch moderne Technik, aber im Grunde genommen ist das alles Handarbeit. Also das kann jeder theoretisch auch zu Hause machen.
Vier Leute ist ja tatsächlich jetzt eine überschaubare Größe. Ja. Aber das heißt, ihr müsst euch auf Infrastruktur verlassen oder die einkaufen. Also ihr könnt ja nicht in der Welt rumreisen und mit Gewürzproduzenten sprechen. Wie funktioniert das?
Wir haben ungefähr 10-12 Lieferanten, das sind deutsche Händler, Großhändler, bei denen wir die Rohstoffe einkaufen. Die kennen wir teilweise von ersten Tag an und die wissen, dass sie uns keine minderwertige Ware verkaufen können, weil die geht zurück. Also ne, das ist schon mal eine Selektion. Die wissen, dass wir auf der Suche nach den guten Sachen sind, deswegen bieten sie uns die auch noch an. Und wichtig für uns ist aber auch, beim Importeur zu kaufen, denn wenn ich von mir aus 50 Kilo Pfeffer aus Indien einkaufe, muss ich dieselbe Analyse machen durch ein Analyselabor, als wenn ich 500 Kilo einkaufe. Und die Analysen sind sehr umfangreich, die machen Speziallabors, die kosten zwischen 3.000 und 4.000 Euro, weil da wird mittlerweile auf über 450 verschiedene Pestizidarten untersucht. Und das kann ich weder bei mir in der Manufaktur und das kann ich auch nicht, ich sag mal, so nebenbei machen. Das muss ein Speziallabor machen. Nur dann habe ich die Gewissheit, dass die Ware sauber ist. Auch wenn ich jetzt den Lieferanten nicht kenne oder wenn ich vor Ort bin. Und was hilft es mir, wenn ich jetzt nach Indien fliege, suche da den Landwirt auf und der koffert lecker ist und ich habe einen schönen Tag mit dem. Sobald ich im Flieger sitze, macht er wieder das, was er sonst auch immer macht. Das kann gut oder schlecht sein, ich kann es nicht kontrollieren. Ich muss die Ware kontrollieren, wenn sie hier in Deutschland ankommt, durch ein Labor geht. Und dann weiß ich, dass die Ware quasi Bio-Qualität hat, sie ist sauber. Das heißt aber nicht, dass sie gut ist. Viele denken, wenn ich EU-Bio kaufe, dann habe ich die besten Lebensmittel auf diesem Planeten. Nein, ist es nicht. Zum einen, weil EU-Bio mittlerweile ein Massenmarkt ist und sauber heißt nicht unbedingt gut.
Und viele unserer Importeure, das finde ich auch interessant im 21. Jahrhundert, dass es dann noch sowas wie Familientraditionen gibt, die das jetzt mit uns zusammen auch schon, also nicht wir nicht, aber die das in der dritten Generation oder so machen. Und die haben auch Kontakte zu den Bauern in den Ursprungsländern. Zum Beispiel unser Pfeifer kommt aus Indien, von der Malabar-Küste. Und die haben auch schon seit 3 Generationen mit den Anbauern da unten Geschäftsbeziehungen. Ja. Und die fahren auch dahin und die gucken sich das an, dass zum Beispiel auch keine Kinderarbeit stattfindet. Das ist ja auch, ich sag mal, die Aufgabe eines Importeurs, wenn er seinen Beruf vernünftig und ordentlich macht. Wir können das gar nicht. Also von der Zeit her alleine nicht. Ne? Und mit solchen Leuten arbeiten wir halt so gerne, die auch Kooperativen unterstützen, kleine Landwirtschaftsverbände, wo auch immer die sitzen, die dann den Anbauern in den Ländern helfen, dass die auch ihre Familien vernünftig ernähren können.
Das bedeutet, weil ihr euch auf eure Zulieferer verlassen könnt, weil ihr da auch eine langjährige Beziehung habt, könnt ihr euch auf den Teil konzentrieren,
genau,
der für euch der relevanteste ist, genau, die Qualität und der Geschmack.
Genau.
Ist denn der Pfeffer, den ihr einkauft, ist der von der Qualität her von Jahr zu Jahr tatsächlich unterschiedlich?
Ja, das ist ein landwirtschaftliches Produkt. Das kannst du dir vorstellen wie Brasilienwein. Wenn ein Winzer, sagen wir mal, den Riesling X anbaut, immer vom gleichen Weinberg. Je nach klimatischen Bedingungen ist der Wein trotzdem jedes Jahr ein bisschen anders. Ne? Und gerade ist ja auch so, Naturweine sind ja sehr in, finde ich super, dass die Leute auch mal lernen oder wieder wahrnehmen, dass ein landwirtschaftliches Produkt im Gegensatz zu einem Industrieprodukt, das darf ja auch mal anders sein. Das macht's ja auch spannend. Ne? Weiß ich nicht, eine Coca-Cola schmeckt immer gleich, ob du die hier trinkst in New York oder in Honolulu ist immer gleich. Wenn du aber einen Naturwein hast, der schmeckt dieses Jahr vielleicht ein bisschen herber als letztes Jahr. Und der Pfeffer ist vielleicht dieses Jahr ein bisschen schärfer, nächstes Jahr noch ein Ticken aromatischer. Da gibt's auch ganz viele Unterschiede. Ob man die als Verbraucher immer schmeckt in einem Gericht, würde ich sagen, nein. Ja, das tue ich vielleicht auch nicht, nur wenn ich sie pur probiere. Aber es ist einfach ein echtes Lebensmittel, was gewisse Schwankungen haben darf. Das finde ich eigentlich auch wichtig, dass wir uns wieder bewusst machen, genau wie ein Apfel. Ein Apfel schmeckt ja auch nicht immer gleich. Ja, selbst wenn du einen Apfel, weiß ich nicht, aus der Pfalz hast, von drei Landwirten nebeneinander. Jeder Apfel schmeckt vielleicht ein bisschen anders, weil die Erde anders ist, weil die Sonne einen anderen Einwurf hat.
Und was hinzukommt, ist, was bei vielen landwirtschaftlichen Produkten der Fall ist, die sind gezüchtet. Pfeffer hat man vor 5000 Jahren schon gehandelt und wir Menschen züchten unsere Produkte, das, was wir mit dem Weizen machen, vom Einkorn über Emmer zu dem, ich sag mal, Industrieweizen, den wir teilweise heute haben, sind viele Züchtungen dazwischen. Das gilt aber auch für Pfeffer und für quasi fast jedes Lebensmittel und auch jedes Gewürz. Also es ist ein Riesenunterschied, ob ich jetzt einen schwarzen Pfeffer, also Piper Negro, aus einer hochindustriellen Züchtung habe oder ob das noch ein relativ natürliches Produkt ist. Also Pfeffer ist nicht gleich Pfeffer, genauso wie eine Tomate nicht gleich Tomate ist oder ein Weizen nicht gleich Weizen ist. Da muss man auch die an Lieferanten finden, die die Tradition wahren und qualitativ hochwertige Züchtungen anbauen. Und ich muss mich immer für eins entscheiden. Entweder ich züchte eine Ware oder ein Produkt, ein Weizen von mir aus, der maximalen Ertrag bringt. Das geht immer zulasten des Geschmacks. Oder ich züchte ein Produkt, was einen maximalen Geschmack hat. Dann geht der Ertrag runter. Das ist immer so.
Und bei Pfeffer zum Beispiel gibt es auch Wildsammlungen. Also das ist Pfeffer, da gehen Menschen in den Urwald. Pfeffer ist eine Schlingpflanze, die rankt sich hoch und dann wird der gepflückt.
Habt ihr auch einen speziellen Blick bekommen auf gute Produkte, also einen guten Pfeffer? Hat sich das verändert in diesen knapp 20 Jahren bei euch?
Ja, das hat sich definitiv verändert, weil also ganz zu Anfang war es wirklich schwierig, ausgefallene gute Sachen zu bekommen. Da mussten wir uns auch teilweise echt in so eine Schlange stellen und waren dann froh, wenn wir dann auch mal irgendwie 10 Kilo abbekommen haben. Das Angebot ist größer geworden. Die Leute, die aber Premium-Qualität machen, aktuell fällt mir ein Szechuan-Pfeffer, wir warten jetzt drauf, ich habe gestern noch nachgefragt, den hatten wir euch auch mal gezeigt, ne? Es gibt ja einmal diese Supermarkt-Industrieware und dann gibt's eben diesen handgepflückten Pfeffer aus Nepal, den wir auch haben, der sowas von Passionsfrucht hat, ganz fantastisch. Aber wir können uns halt den Luxus erlauben und sagen, dann haben wir den halt ein paar Monate nicht, weil diese China-Ware kaufen wir halt nicht, ja. Was auch im Bereich Pfeffer zum Beispiel sich geändert hat und geholfen hat, in Anführungsstrichen, dass viele Köche, Top-Köche, ob sie jetzt auf Reisen sind oder irgendwo zum Gast, als Gast kochen oder auch was geschickt kriegen, irgendwelche speziellen Pfeffer bekommen, das dann verkochen im Fernsehen oder in ihren Kochbüchern erwähnen und dann die Menschen, die sich für sowas interessieren, dann auch uns anfragen, gibt's, habt ihr nicht auch den XY-Pfeffer? Und durch diese gesteigerte Nachfrage ist auch das Angebot mittlerweile größer geworden, sodass auch Mengen da sind, die überhaupt exportiert werden. Weil es gibt natürlich Gewürze, die werden in den Ländern selber aufgegessen. Da ist nichts für den Export, ja. Wie Beispiel fällt mir ein, Schweizer Safran. Den essen die Schweizer zu 99,8% selber.
Jetzt haben wir die ganze Zeit vom Pfeffer geredet und beim Pfeffer ist ja schon relativ lange klar, dass man den am besten frisch irgendwie mörsert oder halt in der Mühle hat, weil halt mit ätherischen Ölen halt hantiert, die man sonst quasi weghaben würde, die würden verfliegen. Bei anderen Sachen, wie zum Beispiel Curry, ist es eigentlich immer noch so ein Standard, dass man eher an Pulver denkt sofort, also schon an gemahlene Ware. Jetzt habe ich bei euch gelernt, dass man das auch anders machen kann.
Ja, also Curry ist, ich denke mir, wahrscheinlich die meistverbreiteste und bekannteste Gewürzmischung auf diesem Planeten. Und man sagt, allein in Indien gibt es so viel Currymischung, wie es indische Hausfrauen gibt, weil da hat jede Familie ihr Spezialrezept, was auch weitervererbt wird und so weiter. Und in den Ursprungsländern wird es halt auch oft so gemacht, und das macht ja auch Sinn wegen der ätherischen Öle, dass du es mörserst, dass du es frisch machst. Ja, wir kaufen meistens gemahlenes gelbes Pulver und das heißt dann Curry. Und wir hatten mal vor einigen Jahren so ein Erlebnis, was uns echt erstaunt hat. Da hatten wir eine Berufsschule von Köchen bei uns, ich glaube zweites oder drittes Lehrjahr. Die haben eine Führung bei uns gekriegt in der Manufaktur und ich habe denen dann so ein paar Sachen erklärt und dachte, ja, es sind ja Fachleute und habe nicht gesagt, dass Curry eine Gewürzmischung ist, weil ich dachte, es ist klar, ne? Es war denen aber gar nicht klar. Dann wollte jemand
vom Currybaum.
Ja, der fragte, was denn, wie denn die Pflanze aussieht, wo jetzt dieses Curry herkommt, ne? Und ich dachte erst, will der mich veräppeln? Also, dass dieses Wissen nicht vermittelt wird oder dass dieses Wissen gar nicht da war, weil dann fehlt natürlich auch der nächste Schritt, dass du zum Beispiel auch ein Curry in eine Gewürzmühle tun kannst und es dir frisch mahlen kannst, wenn du es benutzen möchtest, damit 100-mal mehr Aroma hast, was natürlich jetzt mal, wenn du der Koch bist, super ist. Und es ist natürlich auch viel günstiger für dich als Koch, weil du viel weniger brauchst. Du kannst ja bessere Gewürze leisten, weil viel mehr hinten rauskommt, als wenn du irgendwie in so einem Kilo-Pack dir so ein gemahlenes Mischung kaufst, ne? Bis auf einige wenige Sachen, würde ich sagen, macht es immer Sinn, Gewürze frisch zu mahlen. Und wir machen das auch nicht in der Woche mit einem Mörser. Mir ist das vom Kraftaufwand viel zu anstrengend und dauert zu lange. Aber dann, wenn man eine Lieblingsmischung hat, kann man sich ja eine hochwertige Mühle kaufen, wo man auch das Mahlwerk verstellen kann. Und dann macht man sich da seine Mischung rein oder kauft sich die und malt die frisch. Das macht immer Sinn.
Man kann sich die Mischung ja auch bei euch kaufen in der Mühle.
Kann man auch.
Was ich total sympathisch finde, ist daran, ist ja der Effekt, dass du siehst, was drin ist.
Ja.
Also ich habe erst, nachdem ich euch besucht habe, quasi nochmal anders auf fertige Pulver, Gewürzpulver geguckt, weil da ja dann auch alles Mögliche drin vermahlen wird. Also nicht nur Gewürze, sondern vielleicht auch Dornen oder Insekten oder.
Ja.
Vielleicht muss man wirklich auch nochmal an dieser Stelle sagen, dass man an Gewürzen eigentlich nicht sparen sollte, das rausgeworfenes Geld, wenn man da spart, ne?
Man verpulvert Geld, genau. Ich würde sagen, es macht immer Sinn und so unerschwinglich teuer. Bis auf wenige Ausnahmen sind Gewürze für uns alle, denke ich, nicht wirklich.
Ich glaube, man kann das auch den Köchen sagen, die zu euch kommen zum Beispiel. Also man kann es ja auch unterrechnen auf, was kostet es im Teller mehr, wenn man gute Gewürze zum Schluss frisch drüber reibt. Ja. Also das ist einfach gar nicht viel im Vergleich zu dem ganzen Rest an Kosten. Und man hat viel mehr an allem, Geschmack, Geruch. Ja. Sinnlichkeit.
Klar, es ist was anderes, ob ich für 5 oder für 50 Leute koche oder für 200 Leute. Und ja, es ist dann im professionellen Bereich immer ein Arbeitsschritt mehr. Aber die Frage ist ja, was möchte ich, was hinten rauskommt? Und wenn ich jetzt vielleicht für 200 Leute koche und ich habe dann einen super Pfeffer, den ich mir eben in meinen Thermomix schmeiße und frisch crashe. Ganz, ganz wichtig zu Anfang, dass die Menschen die Schönheit der Sachen auch sehen, die. Also wenn du ein schönes Pimentkorn zum Beispiel hast, das ist auch eine andere Qualität, als wenn du einen gemahlenen Piment kaufst.
Ich habe ja in meiner bescheidenen Kocherfahrung gelernt, dass weißer Pfeffer eigentlich nur scharf ist. Und wurde dann eines Besseren belehrt, als wir bei euch den weißen Pfeffer probiert haben, der ja wirklich eine geschmackliche Fülle hat, die ich nie erwartet hätte. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich den Pfeffer jetzt benutzen kann, weil es eben tatsächlich das Gericht bereichert.
Ja, sehr schön. Und das ist auch wieder der Herstellungsprozess, der teurer ist. Also der Pfeffer, den wir haben, der weiße Pfeffer, der wird in einem, weißer Pfeffer ist ja reifer Pfeffer, von dem die äußere Hülle abgewaschen wird. Ja? Und du weichst ihn ein. Und der Pfeffer, den wir haben, der wird eingeweicht in einem Fließverfahren. Das heißt, dieses Wasser wird ständig gewechselt. Der billige Pfeffer, der wird in so einem Wasser eingeweicht, dann bleibt das da stehen. Deswegen hat dieser weiße Pfeffer dann oft so einen Kellergeruch, so einen Modergeruch, so einen komischen, weißt du? Und das hat ja der mit dem Fließverfahren gar nicht. Aber das ist halt teurer.
Es ist mir auch aufgefallen, wir haben ja gerade die Spargelzeit und ich habe euren Pfeffer wirklich mal zu Spargel genommen. Ich verwende sonst eigentlich nie Pfeffer zu Spargel, weil er halt den Spargelgeschmack überlagert. Mm. Und eurer hat halt wirklich so quasi so Zitrusnoten, die unglaublich gut zu Spargel passen. Also stört er mich nicht, sondern er bereichert und unterstützt quasi den Spargelgeschmack. Und das ist eine schöne Sache, genauso wie man durch eure Gewürzmühlen wieder ein bisschen mehr eine Idee bekommt, was in dem Gewürz steckt. Also dass man so ein bisschen mehr zu den Sachen kommt. Du hast selber gesagt, das sieht sinnlich aus, ja. Es hat auch direkt so was Ursprüngliches. Also man kommt wieder ein bisschen mehr zu den Gewürzen selber. Also es ist nicht was Anonymisiertes, irgendein Pulver mit einer bestimmten Farbe, sondern es sind halt einzelne Bestandteile, die dann halt quasi auch immer wieder ein bisschen anders sich zusammenmalen, wenn man so möchte, aber halt immer ein stimmiges Ergebnis geben und vor allen Dingen halt diese ätherischen Öle dann halt auch nach vorne bringen. Und dann wird ja auch der Kochvorgang oder quasi dieser Vorgang kurz vorm Servieren hat ja dann was Sinnliches, was ja dann auch der Gast einfach transportiert bekommt, sehr schnell. Wenn wir über Gewürze reden und ihr schon hier seid, würde ich mal gerne wissen, was für euch ein perfektes Gewürz ausmacht.
Also ein perfektes Gewürz steigert bei mir schon mal die Freude auf den Genuss, den ich gleich habe, wenn ich das esse auf dem Teller. Und ein perfektes Gewürz ergänzt, harmonisiert für mich Dinge. Hebt sie hervor, unterstreicht sie. Ganz klassisches Beispiel, Muskatnuss und Blumenkohl und Sahnesoße. Die Muskatnuss schafft es für mich, diese Sahne und den Blumenkohl einfach perfekt zu ergänzen. Oder wenn du an die asiatische Küche denkst, wie die es schaffen, durch Gewürze auf der Zunge wirklich so einen Tanz entstehen zu lassen, dass du plötzlich, bang, hast du ein bisschen Schärfe und dann hast du ein bisschen Zitroniges und dann hast du was Zartes und was, da passiert ja ganz, ganz viel, ne? Also
das ist auch immer was Sinnliches. Also es ist für mich perfekt, weil ich daran rieche und unser Geruchssinn ist mit dem limbischen System verbunden, da wo unsere ganzen Erinnerungen abgespeichert werden. Das ist der älteste Sinn, den wir Menschen haben. Und deswegen, oft wenn ich was esse, werde ich an meine Kindheit erinnert. Positiv kann aber auch negativ sein. Aber diese sinnlichen Erfahrungen, die gehören zum Essen dazu, die gehören zu den Gewürzen dazu. Und immer wenn ich da getriggert werde, dann ist es perfekt für mich. Und deswegen auch ein Plädoyer dafür, sich Zeit zu nehmen. Weil wenn ich mal eben Weg zur Arbeit mir so ein Brötchen dann nebenbei schnappe, mir das dann reinziehe, dann noch auf dem Handy irgendwas rumdaddel, dann haben die Sinne gar keine Chance. Die Emotionen haben gar keine Chance zu wirken. Das heißt, sich Zeit nehmen, tolle Qualität einzukaufen und das auf sich wirken lassen. Das kann auch sein, also wir haben viele Gewürzmischungen, die wir im Herbst lieben, aber im Sommer schmeckt uns was anderes. Und das ist auch gut so, ist richtig so, da gibt es kein Falsch.
Die Gewürze sind ja, nachdem sie ein absolutes Luxusprodukt waren, dann abgelöst worden, unter anderem durch Gold, Öl, andere Industrieprodukte, mittlerweile zu einem industriellen Beiwerk geworden und haben unheimlich an Wert verloren. Mhm. Sowohl am materiellen Wert als auch an sinnlichem Wert. Jetzt ist die Art und Weise, wie ihr mit Gewürzen umgeht, gibt ja wieder Wert zurück. Und die Wertschätzung ist ja anders. Es wäre ja schön, oder zumindest in meiner Vorstellung wäre es schön, wenn diese Wertschätzung des Lebensmittels, des Produkts, aber auch der Herstellung der ganzen Kette weiter in die Bevölkerung getragen werden könnte. Und ich weiß, wir bewegen uns hier auf sehr spekulativem Gebiet und so, aber dafür sind wir auch so ein bisschen da. Wie könnte das eurer Meinung nach funktionieren? Wie könnte man das angehen, diesen Gedanken der Werthaftigkeit breiter zu tragen?
Also ich fände es ganz wichtig, wenn es in Schulen wieder flächendeckend, vielleicht gibt es einzeln noch sowas wie, ich nenne das jetzt mal Ernährungskunde, Ernährungslehre mit Kochen geben würde. Ich finde zum Beispiel, jedes Kind sollte sich ein Spiegelei braten können oder eine Gemüsesuppe kochen oder ein Milchreis, keine Ahnung. Dass Kinder auch mal landwirtschaftliche Betriebe besuchen und sehen, wie wird denn irgendwas produziert, was auch immer. Dass es sowas wie Geschmacksunterricht geben würde, das fände ich sensationell. Denn leider sind viele Kinder durch Fertignahrung, heute heißt es nicht mehr Glutamat, da hat die Industrie auch gemerkt, Glutamat finden die Leute, wissen die mittlerweile, ist nicht gut, heute heißt es Hefeextrakt. Aber wenn du einem Kind die ersten 5, 6, 7 Jahre nur Lebensmittel mit Hefeextrakt gibst, das kann ja gar nichts mehr schmecken. Ja?
Um zu lernen, Qualität
zu schmecken. Um zu lernen. Zu schmecken, ne? Oder auch diese Normierung finde ich so komisch, ja. Es gibt so Dinge wie Avocado-Gewürz oder Bratkartoffelgewürz. Entschuldigung, da hat irgendjemand gesagt, für mich ist, wenn da A, B und C drin ist, ist das eine super Bratkartoffel. Aber vielleicht schmeckt dir ja was ganz anderes und lern doch selber kennen, was dir schmeckt. Ja, der eine mag Kümmel, der andere mag Anis. Beide haben recht. Aber wenn du das gar nicht mehr schmecken kannst, weil für dich alles nur gleich ist oder nochmal kurz Pfeffer. In vielen Industrienahrungsmitteln ist ja gar kein Pfeffer, da ist Pfefferextrakt drin. Ja, die normieren das, damit du immer die gleiche Schärfe hast vom Pfeffer. Das hat nichts mehr damit zu tun. Oder wir erleben das auch, wie Kinder das eigentlich toll finden. Koch ihnen ein paar Nudeln mit Olivenöl und die dürfen selber was würzen. Das finden die super, das haben sie nämlich selber gemacht. Ja, also einfach, dass die Kinder wieder lernen zu schmecken, beobachten können, wie viel Aufwand in irgendeinem Lebensmittel steckt. Brot, ja, ein Brot backen. Um Wertschätzung zu haben, dass auch dieses, ich sage jetzt mal, wir hier in unserer Welt, wir schmeißen so unfassbar viel Lebensmittel weg. Ich finde, das geht gar nicht. Und das passiert ja nur, weil offensichtlich auch die Achtung und die Wertschätzung davor fehlt. Und dass man das vermittelt. Und ich finde, das könnte man mit Kindergartenkindern schon machen. Man lässt die mal Petersilie probieren und einen Schnittlauch und keine Ahnung und bringt denen mal bei, wie kann ich auch Dinge variieren, indem ich sie unterschiedlich würze. Also ich mache mir, keine Ahnung, ein Rührei oder wie auch immer und würze das, wir würzen alle unser Rührei und lassen uns gegenseitig probieren. haben wir 4 verschiedene Rühreier. Ist doch total spannend. Also ich würde den Kindern wieder Ernährungslehre. Firmenunabhängig, ganz wichtig, nicht von der Industrie gesponsert, ja, sondern unabhängig, natürliche, ehrliche Lebensmittel.
Keine Kinderschokolade.
Keine Kinderschokolade, keine, sondern, ja, das fände ich super.
Das heißt, sich zu informieren, wo kommen die Lebensmittel her, auch vielleicht mal zum Bauern hinzufahren, zu gucken, was macht er denn? Wie baut er seine Kartoffeln an? Erzählt er mir was? Und diese Beziehung von uns Konsumenten zu den Lebensmittelherstellern, die finde ich wichtig. Und in der Regel findet man hier so viele tolle Lebensmittelhersteller, wo man vielleicht sogar direkt einkaufen kann, oft sogar relativ günstig.
Oder auf dem Markt, ne?
Oder auf dem Markt, genau. Ja. Also das, glaube ich, täte uns allen gut, wenn wir da ein bisschen mehr uns informieren, wo die Sachen herkommen, gute Qualität einkaufen, das ist auch gesund für uns.
Und ich glaube, dass Gewürze dann eine ganz besondere Rolle spielen können, weil genauso wie sie Geschmäcker von Gerichten aufschließen können, können da, glaube ich, auch Gedanken aufschließen. Du hast eben die sensorische Nähe zu unseren ersten Sinnen genannt. Macht ihr eigentlich bei euch auch irgendwie Seminare zu Gewürzen?
Ja, wir machen so eine Manufakturführung, dann erklärt der Edgar unten einmal so den Rundweg, was wir da unten so machen, und hinterher gibt's dann oben in unserem kleinen Präsentationsraum so Verkostungen und da können dann Fragen gestellt werden. Mhm. Also wenn du das Seminar nennen würdest, dann ja, aber wir machen jetzt nicht so, mach deine eigene Currymischung oder so. Das machen wir jetzt nicht. Da fehlt uns auch einfach die Zeit zu. Ne?
Ab und zu machen wir das mit befreundeten Köchen oder mit befreundeten Händlern, dass wir da in deren Räumlichkeiten so ein Seminar anbieten. Das machen wir schon. Aber nicht bei uns in der Manufaktur. Mhm. Wobei, weniger ist ja oft mehr, weil ich plädiere immer dafür zu riechen. Wenn das gut riecht, mir fällt was ein, was ich damit machen kann. Und das ist oft intuitiv. Und das kann am Montag was anderes sein als am Dienstag. Das ist gut so. Also seinen Sinn vertrauen, das ist das, was ich versuche bei der Manufakturbesichtigung zu vermitteln. Und warum lieben wir italienische, das deutsche Vita, das italienische Leben, aber auch deren Esskultur? Weil die es ja genau so machen. Die nehmen wenige Grundprodukte, eine gute Nudel, ein gutes Olivenöl, ein bisschen Parmesan, 3-4 Gewürze, that's it. Und das funktioniert.
Jetzt habt ihr die Gewürze zum Zentrum in eurem Leben gemacht, zu einem Zentrum. Wird dadurch alles andere peripher?
Also ich glaube, wenn man selbstständig arbeitet, ist es immer anders, als wenn man angestellt arbeitet. Wie viel dann die selbstständige Tätigkeit von dem Leben einnimmt, liegt ja so ein bisschen an jedem selber. Bei uns ist es so, wir haben ja lange, wie gesagt, auch im Angestelltenverhältnis gearbeitet. Was sich jetzt am größten, glaube ich, für uns beide geändert hat, dass sich die Arbeit in die Nicht-Arbeitszeit, nenne ich sie jetzt mal, das fließt ineinander. Wir haben da gar nicht mehr so die Trennung, dass wir sagen, jetzt haben wir Feierabend und jetzt arbeiten wir, sondern das geht mehr ineinander über. Es nimmt einen sehr großen Stellenwert ein, aber auch, weil wir ihm diesen Stellenwert geben. Und weil es auch nach 19 Jahren noch nicht langweilig geworden ist, weil immer irgendwas Neues passiert, weil es immer irgendwie Köche gibt, die irgendwelche spannenden Ideen haben oder irgendwelche tollen neuen Rohstoffe oder irgendwelche tollen Aufträge, die wir machen dürfen für irgendjemanden. Wir machen auch so ein bisschen Private Label, wie man das nennt. Also es sind immer wieder spannende Projekte.
Was bedeutet denn Private Label?
Private Label heißt, dass wir zum Beispiel etwas herstellen für jemanden, aber wir stehen gar nicht auf der Verpackung, weil derjenige das nicht möchte. Ich würde jetzt auch keine Namen nennen, aber es gibt halt zum Beispiel Köche, die möchten eine Gewürzlinie haben und die machen wir die dann für die. Mhm. Das finde ich immer ganz, ganz toll, wenn man so mit anderen zusammenarbeitet, die ja dann auch eine andere Brille, sag ich mal, aufhaben auf irgendetwas und dann so gemeinsam so ein neues Kind in Anführungsstrichen auf die Welt zu bringen, das kann sehr spannend sein.
Aber das machen wir auch nur, wenn die Chemie stimmt.
Genau.
Also, ne, wenn wir den Koch sympathisch finden, der dasselbe Qualitätsverständnis hat, ja, dann finde ich es auch okay, Private Label zu machen, weil auch für den Konsumenten, der weiß ja, dass der Koch jetzt nicht sich da hinsetzt und da die Gewürze zusammen mischt. Aber es ist dasselbe Niveau.
Ja, die Ebene muss stimmen. Genau, ne? Wir hatten auch mal jemanden, der hat gesagt, nee, ist mir zu teuer, könnt ihr dann nicht den Zucker oder von Aldi reinmachen oder das Salz, haben wir gesagt, könnten wir, aber möchten wir nicht. Also such dir bitte einen anderen Partner.
Auch das muss auf Augenhöhe sein und da muss auch dieselbe Philosophie da sein, sonst machen wir das nicht.
Ist das dann bei Küchen zum Beispiel so, dass ihr so ein bisschen so die Handschrift von dem Koch versteht und daraufhin versucht, das Gewürz in der Mischung abzustimmen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Bestenfalls, wenn wir das, also oft haben die Köche Vorstellungen, die wir einfach nicht umsetzen können, weil wir dafür zum Beispiel keinen Rohstoff haben. Dann ist es halt spannend, findet man gemeinsam einen Weg und entdeckt gemeinsam eine Alternative. Ja, das ist schon ein bisschen wie ein Stil, ein Kleidungsstil, sag ich mal, wahrzunehmen und zu sagen, ich kann dir das aber jetzt nicht in hellgelb, sondern nur in dunkelgelb machen. Und wenn der andere sagt, ja, okay, aber Hauptsache gelb, dann passt das.
Ne? Wenn ich zum Schneider gehe, dann sage ich, hätte gerne einen von mir, so einen Anzug. Dann sagt er, ja, nimmt man rot, grün, was auch immer, die Farbe steht mir oder steht mir nicht. Und so wächst das. Und so ist das auch bei den Private Label. Das kann mal ganz schnell gehen, weil der erste Schuss direkt passt. Es kann aber sein, dass er es lange hinzieht. In seltenen Fällen auch gar nicht funktioniert, dass die Vorstellung, die man da hat, nicht realisierbar ist.
Wir hatten mal vor vielen Jahren hatte ich vor allen Dingen ein sehr spannendes Erlebnis zusammen mit dem Jörg Hackbart aus Oberhausen. Die kannten wir und dann sagte er, ja, bei uns gibt's im Herbst immer vorweg so ein kleines Schmalzbrot in Oberhausen und ich möchte da mal ein schönes Salz drauf haben. Ich habe da immer nur so normales Salz, das finde ich doof. Dann ist der Jörg vorbeigekommen an einem Sonntag, werde ich nie vergessen, und dann haben wir da ein bisschen rumgetüftelt und sollte ja auch schön sein und wir sind ja auch immer für schön und dann haben wir halt ein Salz genommen und noch ein paar Kräuter und Blüten und es sah wirklich sehr schön aus. Es schmeckt auch super. Und dann habe ich gesagt, Jörg, bei aller Liebe, das mache ich dir nicht. Sagt er, wieso nicht? Ich sag, da sind 3 handsortierte Blüten drin. Ja, weißt du, wie lange das dauert? Also wir sortieren manches, nicht alles, aber manche Rohware wird von Hand nach sortiert. Dann ist da Salz drin. Das ist sehr schwer. Also du hast was ganz Leichtes, handsortiertes, du hast was total Schweres. Das musst du mischen. Das musst du so in die Verpackung kriegen, dass das Gewicht passt. Du musst es immer mischen. Ich sag, das ist echt schwer. Ja, sagte, okay, aber du kannst ja mal 100 Gläser für mich machen. Habe ich gesagt, ja, gut, komm. Wir sind befreundet, der hat auf unserer Hochzeit gekocht. Ich mach dir 100 Gläser. Mittlerweile ist es ein super erfolgreiches Produkt von uns. Und alle wollen Schrebergartensalz, ja. Und das ist das einzige Produkt mittlerweile, was wir im Kilopack an Endverbraucher verkaufen. Und das war für mich interessant, weil er komplett ohne diesen Produktionsprozess auf ein Produkt geguckt hat. Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre dieses Kind nie auf die Welt gekommen, weil ich gedacht, zu schwierig, zu schwierig, zu schwierig. Also da habe ich auch mal gemerkt, wie ein so ein Fachwissen einschränken kann. Wie wenn jemand von außen guckt und sagt, ach, das fände ich aber jetzt schön, A, B und C. Das finde ich ganz spannend, wenn man jemanden trifft, der im gleichen Bereich einen komplett anderen Blick hat.
Verkauft ihr auch in Gastrogrößen?
Ja, ganz unsexy. Wir füllen das lose in so Gefrierbeutel ab, so kiloweise.
Es ist nicht unser Kerngeschäft, aber wenn wir den Koch gerne mit dem zusammenarbeiten, wir den kennen und wir den mögen, dann füllen wir das individuell für ihn ab. Aber unser Geschäft ist nicht aufgebaut, Gastrogrößen per se auf Lager zu haben, die wir dann an die Gastronomie liefern. Bei vielen Gastronomen ist es auch so, die haben 2, 3 Zulieferer, wo sie dann, wie soll ich sagen, das größere Sortiment kaufen. Und dann sind die Gewürze meistens bei einem der großen Lieferanten mit eingelistet.
Die machen dann nicht gerne neuen Lieferanten auf, nur für so ein paar Gewürze. Ne?
Würdet ihr gerne mehr an die Gastronomie liefern?
Ja, wenn es passt, warum nicht?
Entwickelt da keine Produktlinie extra in die Richtung?
Nee, das machen wir nicht. Und die meisten, ich habe jetzt gerade noch überlegt, die meisten, die, wir nennen das immer lose Ware oder Kiloware, die nehmen dann auch unsere Mischung. Es sei denn, es ist jemand, für den machen wir seine Mischung X, dann mischen wir für ihn halt noch 5 Kilo von seiner Mischung X mit dazu. Ne? Aber wir könnten jetzt zum Beispiel vom Ablauf her nicht immer kiloweise irgendwelche speziellen Mischungen machen. Das geht nicht, dafür sind wir zu klein. Ne?
Also was wir für einige Gastronomen machen, wir machen denen einen Haussalz, der Kunde kommt rein und kriegt dann ein bisschen Butter, Olivenöl und das Haussalz. Und das ist dann gebrandet, da ist oben das Logo von der Gastronomie drauf. Und dann kaufen die halt die Gläschen, die gebrandeten Gläschen mit dem eigenen Logo und die Kiloware.
Ja, zum Nachfüllen der Gläser im Restaurant. Ne?
Und das ist ganz geschickt für den Gastronomen, weil der Kunde sagt, ach, das war lecker, dann nimmt er das Gläschen mit nach Hause. und hat dann eine schöne Erinnerung, weil das Logo des Gastronoms da oben drauf ist, an dem schönen Abend. Oder der Nachbar kommt vorbei und sagt, ach, was ist das denn? Ja, da war ich essen, das war so toll. Also es ist eine kleine Werbebotschaft, die der Gastronom platzieren kann in seinem... Und sowas können wir gut machen, weil wir eine kleine Manufaktur sind, können wir sowas auch in 20 oder 50, also in kleinen Losgrößen, 50 Stück für jemanden machen. Das geht.
Oder das machen wir auch gerne. Hotels haben wir auch schon. Ja. Ja, genau. Ja, also wenn sich das ergibt und wir jemanden kennenlernen auf irgendeiner Veranstaltung, gerne, aber wir machen jetzt nicht bewusst irgendwie Akquise in Richtung Gastronomie, weil wir da auch gar keine Zeit für haben.
Mhm. Vielleicht mögt ihr ja so einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Mhm. Wie wird sich das Geschäft mit Gewürzen verändern in den nächsten 10 Jahren?
Also wir waren vor etlichen Jahren in London und man sagt ja in vielen Bereichen so, ne, neue Trends entstehen so in Amerika, New York, dann schwappt es so nach London und dann kommt es langsam so zu uns. Und ich hatte noch als Kind, da war ich mal mit meinen Eltern auch bei Harrods in London, das war für mich damals die Lebensmittelabteilung der Megahammer, das war für mich das Beste am ganzen Urlaub, so mit 12, 13. Und dann waren wir vor etlichen Jahren bei Harrods und haben wirklich das Gewürzregal gesucht. Es war so klein, wir waren so geschockt und haben nur gesagt, oh Gott, wenn das der Trend ist, der zu uns schwappt, dann müssen wir uns aber irgendwie bald mal was anderes überlegen.
Der Trend kommt daher, in den megagroßen Städten sind die Mietpreise, die Wohnungspreise so hoch, dass Leute einfach kleine Wohnungen haben. Und wo spart man bei einer großen Küche? Die haben dann noch eine Küche mit einem Mini-Kühlschrank, vielleicht noch so ein Mini-Herd mit ein, zwei Platten. Und wenn ich in London arbeite, wird da teilweise mit dem Personal im Hotel gesprochen, die sagen, die wohnen eine Stunde außerhalb. So, wenn ich jetzt von mir aus 5 Uhr Feierabend habe, dann bin ich frühestens um 6 oder um 7 zu Hause, dann gehe ich noch einkaufen, bis ich dann essen kann. Das ist denen einfach so aufwendig. Und in London, wie in allen großen Städten, kriege ich überall an jeder Ecke, also quasi alles an Food, an Restaurants, an Bistros, was ich haben will. Also die essen in der Stadt. Na, und wenn ich dann nach Hause komme, dann haben sie vielleicht noch ein kleines Getränk da oder vielleicht noch so eine einfache Eierspeise, aber mehr wird da nicht gekocht. Und deswegen ist das Gewürzregal bei Harrods oder in London relativ klein.
Und viele Fertigprodukte halt. Also ich vermute, und da werden wir diesen Trend auch nicht aufhalten können, genauso wie die letzten 19 Jahre, glaube ich, wird es immer einen ganz kleinen Prozentzahl der Bevölkerung geben, die auch einfach handwerklich hergestellte Produkte lieben. Ja, egal ob das jetzt Salami, Wein, Marmelade, Gewürze oder was auch immer sind, die uns persönlich jetzt reichen. Aber ich bin da so ein bisschen wenig optimistisch. Ich glaube, dass schon viele Leute diese industriell hergestellten Dinge nutzen, weil es praktisch ist, weil sie keine Zeit haben. Also so richtig Optimismus kann ich da jetzt irgendwie nicht verbreiten.
Ich kann ja mal dagegen reden. Also zum einen, nachdem ich ein paar Sachen probiert habe bei euch, also man hat ja bei verschiedenen Gewürzmischungen hat man ja immer so eine bestimmte Geschmackskomponente im Kopf. Also bei Curry kann man vielleicht noch 2, 3 Currys unterscheiden oder hat die im Kopf. Bei Garam Masala zum Beispiel hast du eigentlich was relativ Spezielles im Kopf oder auch bei Café de Paris. Das ist so eine feststehende Größe, die hast du so ein bisschen abgespeichert. Und dann probiere ich diese Gewürze, also Garam Masala oder Café de Paris bei euch aus der Mühle. Und ja, das, was ich abgespeichert habe, kommt da wieder, also diese Idee davon, aber in einer unfassbar anderen Qualität, in einer Frische, in einer Blumigkeit, in einer Sinnlichkeit. Und ich glaube, wenn man quasi diese festen Begriffe nochmal aufbrechen kann durch Sinnlichkeit, so wie ihr es macht, dann sollte man eigentlich gar nicht pessimistisch in die Zukunft gucken. Also das ist einfach eine schöne Sache, weil ihr betreibt ja eigentlich durch das, wie es zusammenstellt, eine Aufklärung im geschmacklichen Sinne. Also das, was ihr vorhin für die Schule angemahnt habt, das ist ja jetzt, steht jetzt durch euch vielen Leuten offen, die dafür empfänglich sind, die wir vielleicht auch hier durch das Gespräch erreichen können.
Ja, dann würde ich da auch nochmal einen Teil zu beitragen. du hast gerade eben gesagt, kleine Küchen, da ist wenig Platz, maximal eine Eierspeise. Da ist wenig Platz für Gewürze. Und dann die 2 richtigen Gewürze zu haben, ist natürlich umso wichtiger. Und gerade mit dem Garam Masala, ein Rührei, wo ein bisschen was von dem Garam Masala drin ist, ist ein ganz anderes Rührei als ohne das Garam Masala. Mhm. Und ich glaube, der Blick, den du gerade beschrieben hast, den teile ich nicht ganz, der ist mir ein bisschen zu düster. und das sehe ich auch ein bisschen als unsere Mission an, ne? Das ins Land zu tragen, diese Ideen ins Land zu tragen, wie man eben die guten Produkte nach vorne bringen kann. ohne elitär zu sein. Mhm. Ich glaube, das geht. Natürlich ist das Harrods Gewürzregal ein Pol. Das kann man besser machen.
Mhm. Ja.
Ich springe noch mal woanders hin. Mhm. Und zwar zu dem Moment bei euch in eurer Halle oder in eurem Wirken, wo ihr Gewürzkomponenten zusammenmischt zu einer Gewürzmischung. Also ihr macht eine neue Gewürzmischung. Wie geht ihr daran? Ist das eine Idee, hey, wir müssten mal wieder eine neue Gewürzmischung machen? Oder irgendwo was aufgeschnappt? Oder wie passiert das bei euch? Wie bildet sich dieser Gedanke, diese Verdichtung?
Also das gibt, würde ich sagen, keinen einheitlichen Weg. Es ist unterschiedlich. Beispiel, wir wollten immer einen Zitronenpfeffer haben. Ja, es gibt ja überall Zitronenpfeffer. Natürlich immer mit Ascorbinsäure und so weiter gemacht. Wir wollten das in schön. Konnte ich aber nicht umsetzen, weil nur getrocknete Zitrone und Pfeffer war es nicht so. Das hatte ich Jahre im Kopf. Und dann war ich mal auf einer Messe und gehe bei einem Lieferanten vorbei. Der hatte so einen Sack da stehen, wirklich einen Sack. Also da waren 5-6 Kilo drin, Zitronenmyrte. Und ich weiß noch, ich gehe da vorbei, rieche diese Zitronenmyrte und in dem Moment wusste ich, jetzt habe ich die Zutat, die mir fehlt für unseren Zitronenpfeffer. Aber das waren 2-3 Jahre. Also manchmal habe ich so Dinge im Kopf und dann musst du so warten, bis du das triffst, was dazu passt, ne? Anders ist es zum Beispiel bei unserem Garam Masala. Das ist ja jetzt keine Erfindung von uns. Das gibt's ja auch seit Tausenden von Jahren. Dann guckst du, was ist klassisch für ein Garam Masala? Das sind die und die und die und die Gewürze. Dann gucken wir, was kriegen wir in einer tollen Qualität? Und dann mache ich so 2-3 Mischungen, die wir dann probieren. Dann probieren wir sie im größeren Stil, weil das ist natürlich auch ein Fehler, davon auszugehen, wenn es mir schmeckt, schmeckt es allen. Nein, so ist es nicht, ja. Das ist ja in dem Sinne keine Neukreation, sondern eine Umsetzung eines Bekannten, einfach mit guten Rohstoffen. Also was auch so ein Aha-Erlebnis war, ist dieser Szechuan-Pfeffer, auf den wir jetzt sehnsüchtig warten, der eben nicht diese normale 0815 China-Ware ist, sondern das ist ein handgepflückter Pfeffer. Den hatte ich euch, glaube ich, auch zu riechen gegeben, als ihr bei uns wart. Der hat was von Passionsblume in der Nase. Also als ich da dieses Tütchen aufgemacht habe, dachte ich, buff, Explosion. Der ganze Raum roch sofort, ja. Und nicht, weil es künstlich aromatisiert ist, sondern weil es echt ist. Und der ist auch so schön. Wir haben den in 2 Mischungen ein bisschen drin. Aber der ist so toll, den verkaufen wir einfach pur. Weil ich finde, den darfst du eigentlich gar nicht irgendwie mit irgendwas anderem mischen. Und das ist halt seit 19 Jahren so, das hört nicht auf. Also das gibt immer wieder neue Dinge, neue Komponenten, neue Dinge aus irgendwelchen Ländern, die jetzt wieder irgendwie plötzlich was haben, was sie exportieren können. Köche, die spannende Ideen haben. Also was ich zum Beispiel fantastisch finde, ist jetzt diese Kreativität, die in der vegetarischen Küche schon ganz toll umgesetzt wird. Ja, das finde ich fantastisch und aus meiner laienhaften Sicht auch eine viel größere Kunst. Ich hoffe, ich trete jetzt niemandem so nahe. Wenn ich ein tolles Stück Fleisch habe, das kann ich als Laie auch noch sehr gut zubereiten. Aber es gibt ja Köche, die vegetarisch in Kombination mit Gewürzen Dinge machen. Das ist einfach der Hammer. Das finde ich ganz toll. Also da eröffnet sich auch, finde ich, die Spielwiese für die Köche nochmal unglaublich durch immer wieder neue Dinge.
Und ich bin auf dem Bauernhof groß geworden. Meine Großmutter kannte kein Basilikum, kein Rosmarin, also die ganzen italienischen Kräuter, die wir lieben und kennen, kannte meine Oma nicht. Die kannte Petersilie aus dem Garten, ja, Lauch, Pfeffermuskat,
Minze.
Für Tee. Ja, stimmt, Minze.
Für
Tee, das war's. Und die italienischen Gastarbeiter haben die ganzen Rosmarin, Thymian und so zu uns gebracht. Wir denken alle, das gibt's doch schon immer schon. Nein. Und durch Otto Lengi oder andere Köche werden jetzt auch so diese Levante-Küche kommt jetzt auch sehr stark mit Hummus und den Sachen. Und das ist toll, das ist inspirierend, das ist schön.
Ja, es bereichert, finde ich, unsere Kultur unheimlich, weil wir haben ja nun mal bei weitem nicht so eine Kultur wie zum Beispiel die Franzosen. Ne? Haben wir einfach nicht, das ist so. Und es ist dann toll, wenn die Menschen offen sind. Oder ich bin auch immer begeistert, wieder wenn ich in ein Geschäft gehe, in Düsseldorf zum Beispiel, gibt es auch noch einen Laden, der hat nur Kochbücher. Wo du ja denkst, alle machen nur noch alles digital und keine Ahnung. Und da sind immer Leute drin, wenn ich da reingehe. Ich finde das super, dass sich Menschen einfach dafür interessieren.
Ich glaube ja auch, klar, also der Trend geht natürlich zu regionalen Produkten, aber es sollen kurze Wege sein, es soll frische sein, es soll nach Möglichkeit gar nicht großartig Kühlkette sein. Aber was ja halt bei Gewürzen immer schon war, ist ja auch, dass man sich mit Gewürzen halt quasi die Exotik nach Hause holt. Also du hast eingangs im Gespräch gesagt, das ist Urlaub im Kopf oder halt im Kochtopf. Und ich glaube, das ist ja seit Anbeginn an, also quasi beim Nürnberger Weihnachtsmarkt oder so, da gab es ja immer das Exotische, waren ja die Gewürze, die damals unerschwinglich teuer waren, die mittlerweile nicht mehr so teuer sind, aber eigentlich nicht so günstig sein sollten, wie sie manchmal angeboten werden. Ich glaube, da gibt es noch wirklich viel Entwicklungspotenzial und ihr habt eine Antwort drauf.
Ja, du kannst ja auch, bleiben wir mal dabei, du kannst ja auch ein tolles italienisches Tomatensugo mit den Tomaten aus deinem Garten oder aus Kochen mit Tomaten, die jemand hier um die Ecke angebaut hat, ne? Und klar, kulturhistorisch gesehen haben wir hier Kontakt zu Kräutern gehabt im Mittelalter, aber hier ist noch nie Pfeffer, Muskat, Nelken, Kardamom, das wächst einfach nur um den Äquatorgürtel herum. Ich finde aber auch heute, ich finde regional und saisonal finde ich auch super. Ich finde aber auch, es für uns kein Problem, Menschen zu unterstützen, die in diesen Regionen leben und die vielleicht nur in Anführungsstrichen die Möglichkeit haben, Pfeffer zu ernten. Dann kann ich als reicher Mitteleuropäer diese Menschen unterstützen, indem ich denen tolle Produkte abkaufe.
Wir kaufen die Gewürze, die wir einkaufen, so regional wie möglich. Es gibt zum Beispiel in Thüringen einen sehr alteingesessenen, sehr guten Kräuterstandort, wo schon seit vielen hundert Jahren Kräuter angebaut werden. Und die sind fantastisch, sind qualitativ gut. Also da kann ich Regionalität auch leben und in der Regel ist dann die Qualität auch gut. Aber Chilis, die wachsen auch bei uns, aber da gibt es in Mittelamerika, weil da Unmengen von Chilis angebaut werden, weil sie dort gegessen werden. Ein lokales Produkt, der ist einfach toll.
Das ist ja auch mit der Erfolg von Chili gewesen, den kannst du eben überall anbauen, ja. Aber Pfeffer halt nicht, so als Beispiel. Oder Kardamom oder Nelken.
Ne? Pimentón de la Vera kommt aus Spanien, weil es da ein Nationalprodukt ist. Da gibt es viele Bauern, die ganz tolle Qualität herstellen. Das ist in Ordnung, wenn ich den aus Spanien importiere.
Ich denke auch, das ist auch völlig in Ordnung. Also wenn ich ein Pimentés Billet habe, dann ist das halt wirklich aus der einen Region. Aber das ist halt der Geschmack, der total überzeugend ist, weil er halt so diese Ausgewogenheit hat von pikanter Schärfe, ohne zu verbrennen, von diesen ätherischen Zitrusaromen, die es halt nur da gibt. Ja. Und sowas suche ich ja gerade in Gewürzen, dass ich irgendwas verorten kann, ein Geschmacksbild, was ich verorten kann. Und das treibt uns ja wirklich schon um, seitdem wir kochen im größeren Stil, ne?
Ja, und das ist auch interessant, erinnere ich mich gerade noch an eine Geschichte. Wir hatten vor Jahren mal den Punkt, dann gab es einen bestimmten Pfeffer auch nicht. Dann habe ich den Importeur angerufen und habe gesagt, hör mal, ich habe nichts gehört von wegen Unwetter oder Unruhen, Krieg in der Region. Was ist denn los? Warum gibt's den nicht? Sagt er zu mir, ja, der Stahlhandel läuft ja gerade so schlecht. Ich denke, habe ich mich verwählt? Ich sag, wieso Stahlhandel? Dann hat er mir erklärt, ja, diese großen Schiffe, diese Containerschiffe, wenn die nur Mikrochips oder Pfeffer geladen hätte, sind die einfach zu leicht. Die brauchen also schweren Stahl oder schwere Steine. Ja, deswegen kriegst du auch diese Buddha-Figuren aus Indien hier für relativ kleines Geld zu kaufen. Das ist einfach Material zur Beschwerung der Schiffe. Und wenn die dann noch ein bisschen Nelken und Kardamom obendrauf packen, finde ich das in Ordnung. Und wir die dann hier nutzen können, ne? Da sieht man mal globaler Handel. Also auf die Idee wäre ich auch nicht gekommen, dass wir irgendwie vom Stahlhandel dann abhängen, wenn der schlecht läuft.
Gewürze sind ja so ein bisschen wie Farben. Mhm. Ihr lernt mit Fingerfarben zu hantieren, Farben zu mischen, gucken, dass es nicht alles braun wird. Wie hantiert man mit Gewürzen wie mit Farben?
Ja, wie macht man das? Das ist jetzt eine gute Frage, weil für mich ist das so was ganz Intuitives zum Beispiel. Für mich hängt es stark von den Jahreszeiten ab. Und du kannst ja zum Beispiel, wenn du am Herd stehst und du hast vielleicht ein bisschen trüben Tag und du bist nicht so ganz gut drauf, wenn du dann ein bisschen schon ein Gefühl für die Gewürze hast, kannst du ja überlegen, welche Farbe nehme ich heute, damit die mich wieder ein bisschen hochzieht. Also du bist jetzt total ein bisschen niedergeschlagen, dann machst du halt ein bisschen mehr Chili in deine Nudelsauce, ja. Oder du machst ein bisschen mehr Zitronenabrieb irgendwo rein. Also du kannst ja dann Dinge machen, die zum Beispiel deine Stimmung unterstützen oder wo du sagst, ich bin jetzt ein bisschen down, ich brauche jetzt mal ein bisschen Feuer unterm Hintern, hätte ich jetzt fast gesagt, ja. Es gibt ja leichte Dinge, wie zum Beispiel einen frischen Dill. Ja, du hast jetzt einen ganz luftigen, elastischen Frühlingstag, dann machst du halt ein bisschen frischen Dill an deinen Gurkensalat. Oder du sagst, nee, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen aufgeregt, ich muss jetzt mal ein bisschen runterkommen. Irgendwie, das war mir heute alles ein bisschen viel. Dann machst du halt ein bisschen Schwarzkümmel und ein bisschen Koriandersaat, röstest du dir abends und machst die über deinen Gurkensalat. Also da gibt es kein Rezept, aber wenn du anfängst, so ein bisschen so ein Gefühl für die Dinge zu kriegen, also ich meine, dein Gelb wird anders aussehen als mein Gelb, ja? So, aber wenn du weißt, das und das Gelb ist für mich in der und der Stimmung gut oder holt mich aus dem und dem Loch vielleicht mal raus, dann kann man ja auch gut damit spielen, mit solchen Dingen. Aber das, für mich ist das eine Frage der Intuition, deswegen merke ich gerade, fällt mir schwer, das zu beschreiben. Oder als Koch fällt mir noch ein, zum Beispiel hatten wir auch mal so ein Erlebnis mit jemandem, der hat in einem Altenheim gekocht, ja. Und ältere Menschen haben ja oft das Problem, dass sie nicht mehr so gut essen können oder auch schlucken können, weil sie einfach zu wenig Spucke im Mund haben, weil sie vielleicht irgendwelche Medikamente nehmen und sowieso alle zu wenig trinken, damit sie nicht so oft wohin müssen. Mach denen ordentlich Pfeffer ins Essen hinterher, ja. Die haben Freude, die alten Leute. Und das weißt du ja dann. Und dann folgst du deiner Intuition. Du siehst da irgendwie 20 Leute, die jetzt so ein bisschen unmotiviert vor ihren Tellern sitzen, und wenn du denen mal ordentlich Pfeffer drauf machst und du siehst, wie die heute Freude haben, weil die wieder Spucke im Mund haben, weil die Galle wieder anfängt, Gallensaft zu produzieren, dann weißt du ja auch, ah, und hinterher sehen die Gesichter so aus, wenn die rausgehen. Dann kriegst du ja auch so ein Gefühl dafür, was welche Farbe vielleicht bei den Menschen macht.
Und eine andere Parallele nimmt, Sommeliere lernen ja über den Geschmack und Sensorik zu sprechen, also haben so ein eigenes Vokabular. Mhm. Mir ist nicht bekannt, ob es sowas auch für Gewürze gibt.
Das wüsste ich auch nicht. Ich glaube, das ist auch vielleicht schwierig, weil ja jeder auch eine Emotion ein bisschen anders beschreiben würde. Also dein traurig ist ja vielleicht nicht mein traurig, so als Beispiel. Ne? Ich habe auch ganz lange gebraucht, bis ich verstanden habe, was ein Sommelier mit trocken meint. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wie was Feuchtes trocken sein kann. Es hat ganz lange gedauert, bis ich das verstanden habe, was die damit meinen. Ne?
Aber vielleicht ist es wirklich so, dass man von einer Gewürzpalette sprechen kann, so ähnlich wie von einer Farbpalette. Und natürlich auch davon, dass halt Gewürze halt verschiedene Körperfunktionen anregen. Also das gerade schon gesagt, das ist so dieser Pfeffer, der halt für alte Leute gut ist, weil sie halt zum einen Speichelfluss bekommen, zum anderen aber auch, weil sie quasi wieder lebendig werden, also weil sie wirklich insgesamt wieder aktiver werden und vielleicht auch untereinander beim Essen dann mehr reden. Mhm. Ja, so das kann ja auch sein.
Auch super, ja.
Und wenn du heute noch in Wikipedia reinguckst und bei Gewürzen guckst, dann gibt's halt ganz viele Funktionen, die Gewürze haben, die genannt werden. Mhm. Jenseits von den Geschmacksrichtungen oder von dem Ganzen, was Gewürze sinnlich macht, geht's halt ganz viel noch so, also mit der Tradition von Hildegard von Bingen darum, was ist gesund für mich? Und ich kann Gewürze zielgerichtet einsetzen, also wo dann auch diese zwei Formen von Rezept kommen, also das eine aus der Apotheke oder vom Arzt und das andere halt, was man in der Küche verwendet. Und ich glaube, das Schöne an Gewürzen ist ja dann auch, dass man das verbinden kann, dass man halt wirklich so sich was Gutes tut und das Genussvollen. Mhm.
Ich möchte gerne nochmal auf was Basales kommen. Mhm. Salz gilt nicht als Gewürz, okay. Ihr verkauft aber auch Salz und habt euch mit Salz beschäftigt. Und ich glaube, Salz ist ein Produkt, um das es unheimlich viele Missverständnisse gibt. Mhm. So, jetzt hört man ab und zu in den Nachrichten Mikroplastik, Meersalz, Steinsalz. Was tadet sich denn damit?
Also, Salz ist natürlich dadurch, dass es ein essentielles Produkt für uns ist, ist es natürlich auch interessant für Menschen, die etwas vermarkten wollen. Also ich erinnere mich, vor vielen Jahren musstest du unbedingt Himalaya-Salz zu Hause haben.
Dieses schöne rosa schimmernde.
Dieses rosafarbene, ne? Bis dann mal jemand aufgedeckt hat, dass Himalaya-Salz gar nicht aus dem Himalaya-Gebirge kommt, sondern weit entfernt, oft durch Sprengungen geerntet wird. Das heißt, du hast Sprengstoffrückstände da drin und so weiter. Wir haben damals, und das war übrigens beim Jean-Marie Dumaine, haben wir einen Koch kennengelernt, der nicht mehr als Koch gearbeitet hat. Da waren wir gerade so in der Gründungsphase, kamen auf Salz und dann fragte er, ja, habt ihr denn schon ein Salz, mit dem ihr arbeitet? Nein, haben wir nicht. Und er hat uns dann aufmerksam gemacht auf das Luisenhaller Tiefensalz. Das kommt aus der Nähe von Göttingen. Das ist ein vertrocknetes Urmeer. Das ist ein paar Millionen Jahre alt. Das wird nicht zugesetzt. Also da ist kein Jod, kein Fluor, kein gar nichts drin. Und das ist noch ein Salz. Ihr erinnert euch, wir sind ja ungefähr alle gleich alt. Früher hatten die Salzstreuer im Restaurant hatten immer Reiskörner drin. Wenn du dir heute so ein 19-Cent-Salz irgendwo im Supermarkt kaufst, brauchst du das nicht mehr. weil da Rieselhilfen drin sind. Mittlerweile müssen die deklariert werden, früher nicht mal das. Ja. Und wir haben uns dann entschlossen, zum Beispiel mit diesem Luisenhaller Salz zu arbeiten, weil es eben komplett naturbelassen ist und frei von Umweltverschmutzung von heute, weil es halt ein paar Millionen Jahre alt ist und weil es nicht um den halben Planeten geflogen wird. Dass Meersalz zunehmend immer mehr mit Plastik verschmutzt wird, ich meine, es ist klar. Wir verschmutzen die Meere. Das kriegen wir mit dem Fischkonsum genauso zurück wie vielleicht durch ein Meersalz. Da diese Untersuchungen aber sehr teuer sind, soweit ich weiß, macht die noch keiner. Es gibt auch noch keine Grenzwerte für Mikroplastik in Lebensmitteln, soweit ich weiß. Könnte ich mir aber vorstellen, dass das bald eingeführt wird, demnächst vielleicht. Und vom Geschmack her, ja, Salz ist Salz, Natriumchlorid. Wenn so diese Unterschiede in dem Salz auch oft besprochen werden, die gibt es schon aufgrund der Textur im Mund. Also du hast schon ein anderes Empfinden bei einem Salz, ob es ein Plättchen ist, eine Pyramide oder ein Körnchen. Das ist schon ein Unterschied. Und wer Freude daran hat, verschieden zu salzen, warum nicht?
Wenn wir uns auf den Geschmack konzentrieren, schmeckt Steinsalz anders als Meersalz?
Ja, würde ich sagen, aber ich glaube viel durch diese Wahrnehmung, bei mir zumindest, kommt durch die Textur und nicht durch das Natriumchlorid. Weil wenn du zum Beispiel so ein Fleur de Sel nimmst, das sind ja wie so gefrorene Schneeflocken, das ist ja sowas ganz Zartes, ne? Und so dieses Steinsalz ist schon eher ein festes Korn. Aber wenn du dieses Steinsalz mal probierst gegen so ein 19-Cent-Salz aus dem Supermarkt, finde ich, da ist immer so dieses Billigsalz, das ist wie so ein Faustschlag ins Gesicht. Während
spitz.
Ganz spitz, ganz aggressiv, ja. Und das andere ist halt einfach zart salzig. Also auch das schmeckt anders, obwohl es gekörnt ist. Wenn ich mir Nudeln koche, da würde ich niemals irgendein feines Tischsalz drauf machen. Das wäre Geldverschwendung, ja. Aber wenn du irgendwie irgendwas Zartes hast und du machst dir da ein bisschen Salzflocken drauf, das ist schon schön von der Textur. Oder geräuchertes Salz, ne? Es gibt jetzt auch mittlerweile geräuchertes Salz, auch super. Viele Menschen, die sich vegetarisch ernähren, möchten halt zum Beispiel eine deftig schmeckende, ich sag jetzt mal Kartoffelsuppe, möchten aber keine Speckwürfelchen da drin haben. Okay, und wenn du dann so eine Kartoffelsuppe mit einem geräucherten Salz hinterher verfeinerst, das sollte man nicht lange kochen, dann geht dieses Raucharoma weg. Das ist toll, das hat einen ganz tollen Geschmack. Also da kann man auch ganz tolle Sachen mitmachen.
Ich habe vorhin ja erwähnt, wie schön sortiert eure Halle aussieht, Abbild der Prozesse ist. Wie gehst du daran? Ist das rein gesteuert durch die Anforderung oder hast du eine bestimmte Methodik, die entwickelt und steuerst mit der Raumarchitektur die Prozesse auch mit?
Wir hatten den Vorteil, wir haben in unserem Wohnzimmer angefangen, ganz, ganz, ganz klein. Dann hatten wir eine Halle gemietet, das war ein leerer Raum und haben angefangen mal Regale aufzustellen und zu gucken. Und diese 4-5 Jahre Ausbildung, kann man sagen, die haben wir dann in der Halle, die wir dann für uns gebaut haben, umgesetzt. Also da war sehr viel Learning by Doing, um zu gucken, wie funktioniert das. Und Kern dessen ist, dass wir maximal flexibel sind. Also wir haben nicht ein Produkt, was eine Woche lang durchproduziert wird, sondern wir haben teilweise 10 Produkte, die an einem Tag produziert werden. Das heißt, wir brauchen sehr flexible Produktionsstrukturen und sehr viel Handarbeit. Und dann war die Ökologie für uns wichtig, weil wir leben von den Früchten der Erde und deswegen war uns auch wichtig, dass der CO2-Abdruck möglichst gering ist. Und wenn man, also vor 15 Jahren haben wir das geplant und gebaut, wenn man neu baut, kann man natürlich viel mehr realisieren, als wenn ich eine Bestandsimmobilie nehme. Das ist ein Holzgebäude, also ein Holzständerwerk, hochgedämmt und außen Aluminiumfassade, erzeugen übers Jahr gesehen ungefähr 50% mehr Energie, als wir verbrauchen.
Ich will ein Beispiel aus der Halle mal eben rausnehmen. Das ist das schöne große Regal in der Mitte. Also die Halle ist mehr oder weniger zweigeteilt längs. Der eine Teil, da werden die Gewürzmischungen hergestellt, Gewürze werden sortiert etc. Und dann auf der anderen Seite wird verpackt und verschickt. Und getrennt ist das alles durch ein großes Regal, was von der einen Seite beladen wird mit fertigen Gewürzen und dann sind die Regalböden leicht schräg und mit Rollen bestückt, sodass die Verpackungen auf die andere Seite des Regals rollen, bis sie am Ende der Schlange quasi angekommen sind. Mhm. damit dann beim Verpacken ein Paket rausgenommen werden kann und alle weiteren von hinten nachrücken, ohne dass man dafür irgendwas tun müsste. Das hat mich schwer beeindruckt.
Das hat auch einen Kleinwagen gekostet, dieses First-in-First-Out-Regal.
First-in-First-Out-Regal, ja, schöner Begriff dafür. Wie funktioniert das, sich mit sowas zu beschäftigen? Kataloge wälzen?
Gut, wie macht man sowas? Haus aus bin ich Ingenieur, von daher ist man da schon nah dran an der Materie. Und dann, es gibt ja auch in Deutschland weit überall Messen. Wir waren ganz am Anfang auf vielen Industriemessen, wo Lagertechnik, Drucktechnik oder wie auch immer vorgestellt wird. Es gibt alles. Das Problem ist nur, man muss es runterskalieren. Also ganz am Anfang gab es zum Beispiel keine Etikettiermaschine, die klein genug war. Also riesige Etikettieranlagen gibt es, da kann ich weiß nicht, wie viel tausend Stück pro Sekunde produzieren, gibt es alles. Aber eine kleine Maschine, wo ich 3, 4, 5 Mal am Tag die Charge wechseln kann, gab es damals nicht.
Haben uns einen bauen lassen.
es gibt ganz, ganz viele kleine, ich sag mal, Schrauberbetriebe. Das sind Betriebe, die machen halt für die Industrie das, was es nicht fertig gibt. Und die haben uns eine Etikettiermaschine gebaut, die war, ja, 4 Meter lang, 2 Meter hoch, riesig. Mittlerweile gibt es das out of the box, wie man das nennt. Also eine fertige Maschine, die ist nur noch, ja, ein bisschen größer als der Tisch, 2 mal 1 Meter auf Rollen. Und da stelle ich ein Produkt drauf, wird etikettiert, läuft dann wieder raus. Ganz simpel, aber es funktioniert.
Wenn jetzt jemand sagt, er möchte sich für Gewürze interessieren, hat aber gar keine Ahnung, was gibt er ihm dem mit auf den Weg? Worauf soll er achten? Was soll er machen?
Also ich finde das Allerwichtigste, nicht nur bei Gewürzen, bei Lebensmitteln, wenn man irgendwas kauft, auf die Deklaration zu gucken. Dass man guckt, dass da nicht irgendwelche komischen Sachen draufstehen hat, irgendwelche E's, Y's, Zusatzstoffe. Solche Produkte würde ich persönlich nicht kaufen. Das hat für mich nichts mit einem hochwertigen Lebensmittel zu tun. Aber das gilt bei allem, dass man guckt, was ist wo drin. Dann kann man in einen Laden gehen, in einen Kochbuchladen oder in einen guten Buchladen, in die Kochabteilung gibt es mittlerweile überall tolle Gewürzbücher mit so einem Rundumblick und dann einfach ausprobieren. Man könnte noch darauf achten, dass nicht zu viel Salz drin ist oder Zucker. Also du musst ja hinten auf der Deklaration, muss ja das, was am meisten drin ist, zuerst stehen. Ne? Und viele Billig-Gewürzmischungen auch, dann hast du Salz, Knoblauch. Das kostet nichts. Am besten sind Gewürzmischungen eigentlich ohne Salz. Ne? Weil zum Beispiel asiatisch, dann nimmst du noch gerne Fischsoße dazu, dann ist es zu salzig. Also dass man so billige Füllstoffe wie Salz und Zucker eigentlich weglässt.
Gut, das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass ihr uns besucht habt.
Danke für die Einladung.
Danke für eure Zeit.
Danke, gerne.